Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, Vertreter der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer zweiten Anhörung am heutigen Nachmittag hier im Gesundheitsausschuss, die ebenfalls, wie die Anhörung, die wir eben hatten, eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting ist. Und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per Zoom zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihren Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes auf der Drucksache 21-2214. Außerdem geht es um die beiden Anträge der AfD-Fraktion, flächendeckende Einführung und bundeseinheitliche Regulierung von smartphone-basierten Ersthelfer-Alarmierungssystemen auf Drucksache 21-1752 und medizinische Notfallversorgung schnell, qualitativ hochwertig und bezahlbar gestalten auf der Drucksache 21-2228. Ja, für Menschen in akuten gesundheitlichen Notlagen ist es entscheidend, schnell eine qualifizierte medizinische Hilfe zu bekommen. Bündnis 90 Die Grünen stellen dazu in ihrem Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes fest, dass der vertragsärztliche Notdienst, die Notaufnahme in den Krankenhäusern und der Rettungsdienst unzureichend aufeinander abgestimmt sind, was unter anderem an der sektoralen Trennung liegt. Sie analysieren weiter, dass unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen und unterschiedliche Finanzierungs- und Ordnungsprinzipien zu Fehlanreizen sowie zu Über-, Unter- und Fehlversorgung führen, die Notfallversorgung also nicht optimal funktioniert. Und das will die Fraktion mit ihrem Notfallgesetz ändern. Auch die AfD will die Notfallversorgung reformieren und unter anderem bundesweit gemeinsame Rettungsleitstellen etablieren, an die sich Menschen mit akutem medizinischen Hilfebedarf wenden können. Unter anderem will sie Schnittstellenprobleme beseitigen und dem Personal in den Leitstellen mehr Befugnisse übertragen. Im zweiten Antrag plädiert sie dafür, für die flächendeckende Einführung und bundeseinheitliche Regulierung von smartphone-basierten Ersthilfe-Alarmierungssystemen. Über den Gesetzentwurf sowie die Anträge wollen wir heute mit Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, diskutieren und Ihre Meinung dazu hören. Und bevor wir beginnen, will, kann, darf ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf der Anhörung machen. Es stehen uns 60 Minuten zur Verfügung. Diese 60 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktion in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf drei Frageblöcke aufgeteilt. Insgesamt entfallen auf die CDU-CSU 20 Minuten, auf die AfD 14 Minuten, auf die SPD 12 Minuten, auf Bündnis 90 Die Grünen 8 Minuten und auf die Linken 6 Minuten Fragezeit. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, damit viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, sofern Sie das noch nicht kennen, weise ich darauf hin, dass Sie, sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, hier für uns im Sitzungssaal auf einem Videowürfel zu sehen und zu hören sind. Wir sehen gerade Herrn Professor Hecken im Bildschirm. Das wechselt dann. Und Ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. Videostream übertragen. Und bitte beachten Sie auch, dass Ihr Bild nach dem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelungen in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags beim ersten Aufruf und nur beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Abschließend danke ich auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Die sind auf der Ausschussseite veröffentlicht. So, und noch ein paar Hinweise an die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie Aufzeichnungen per Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Da ich die Berichterstatterin der SPD-Fraktion bin, beim Thema Notfallversorgung werde ich meine Fragen auch von dem Platz hier aus stellen. Also nicht wundern, das ist dann nicht in meiner Funktion als Ausschussvorsitzende. So, und jetzt kann es wirklich losgehen. Wir beginnen die Anhörung und die ersten Fragen stellt die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Theis, und hat dafür 10 Minuten insgesamt Zeit.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine erste Frage geht an Dr. Reinhardt von der Bundesärztekammer und an die Kollegen vom GKV Spitzenverband. Sehen Sie grundsätzlich finanzielle Einsparpotenziale durch eine Notfallreform und wenn ja, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum?
Gut, Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer, keine finanziellen Interessen. Sehr geehrter Herr Theis, herzlichen Dank für die Frage. Grundsätzlich sehen wir Einsparpotenzial dadurch, dass wir davon ausgehen, dass durch eine vernünftige Notfallreform die Ressourcen, die dort vorgehalten werden, in deutlich geringem Umfang in Anspruch genommen werden und strapaziert werden. Wann, das würde sich, glaube ich, relativ schnell nach Einführung der Strukturen oder Umstellung der Strukturen ergeben. Welche Höhe an Einsparungen an dieser Stelle realisierbar sind, ist, glaube ich, von keinem ernsthaft und seriös zu beantworten. Das glaube ich, dazu kann ich Ihnen keine weiteren Angaben machen.
Und Frau Dr. Dilling bzw. Frau Bockhorst, beide vom GKV Spitzenverband und beide online dabei. Sie haben es wahrscheinlich.
So ist es. Julian Dilling ist mein Name vom GKV Spitzenverband. Ja, vielen Dank für die Frage. Also auch wir gehen davon aus, dass Einsparungen möglich sind in dem Bereich. Tatsächlich ist es ja aktuell so, dass die Notaufnahmen sehr viele Patienten behandeln, wo wir denken, dass auch andere Möglichkeiten Einsatz finden könnten. Gerade wenn man jetzt in die Richtung der Notdienstpraxen an den INZs denkt, gehen wir davon aus, dass da eine bessere Versorgung und eben auch eine günstigere Versorgung erfolgen kann. Von daher gehen wir schon davon aus, dass durch eine funktionierende Steuerung der Patienten Einsparpotenzial ist. Was allerdings natürlich Voraussetzung ist, ist die gute Vernetzung der unterschiedlichen Angebote und auch eine geeignete Zusammenarbeit über die Sektoren hinaus.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Professor Hecken vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Wie müssen aus Ihrer Sicht die Ersteinschätzungssysteme in den Akutleitstellen und dem INZ aufeinander abgestimmt werden? Wäre es geeignet, Ersteinschätzungssysteme zu entwickeln? Und könnte das insgesamt auch eine Blaupause aus Ihrer Sicht für das Primärversorgungssystem sein? Welche Rolle könnte auch der GBA dabei spielen?
Herr Professor Hecken, bitte.
Ja, Josef Hecken, GBA, keine finanziellen Interessen. Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Frage. Ja, aus meiner Sicht müssen die Ersteinschätzungssysteme in den Akutleitstellen und in den integrierten Notfallzentren zwingend, und zwar wirklich ganz, ganz zwingend, aufeinander abgestimmt werden. Nur wenn überall dieselben medizinischen Kriterien angewendet werden und die Systeme zu widerspruchsfreien Ergebnissen kommen, funktioniert die Patientensteuerung, die wir ja alle erreichen wollen. Und im gegenteiligen Fall würde es zu Fehlsteuerungen, Mehrfachkontakten, unnötigen Transporten und einer erneuten Überlastung der Notaufnahmen kommen. Für eine solche einheitliche sektorenübergreifende Steuerung braucht es aus unserer Sicht ein bundesweit standardisiertes Verfahren. Wir brauchen klare Vorgaben zur technischen Ausgestaltung und ganz wichtig verbindliche Kriterien zur Bestimmung des Behandlungsbedarfs und der geeigneten Versorgungsebene. Diese zentralen Bausteine liegen aus meiner Sicht mit der vom GBA vor einigen Jahren schon beschlossenen Ersteinschätzungsrichtlinie schon vor, die der BMG leider beanstandet hat. Sie zielt genau darauf ab, eine qualifizierte, digital unterstützte und bundesweit einheitliche Ersteinschätzung sicher zu stellen. Bloße Empfehlungslösungen und unterschiedliche regionale Verfahren würden im Prinzip zu den gewünschten Steuerungswirkungen und einheitlichen Beurteilungskriterien nicht geeignet sein. Deshalb also ein ganz, ganz klares Ja und das für den Fall der Primärversorgungssysteme, für den Fall, dass hier dann eben auch entsprechende Ersteinschätzungsinstrumente implementiert wären, wäre das natürlich eine Blaupause, die mit gewissen Modifikationen für den vertragsärztlichen Bereich dann auch hier übernommen werden sollte und könnte.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Frau Dr. Richard vom AOK Bundesverband. Wie ist die Kostenentwicklung der Fahrkosten im Rettungsdienst und was sind wesentliche Gründe für Kostensteigerungen? Was wäre aus Ihrer Sicht ein Lösungsansatz hier?
Frau Richard, bitte. Ja, vielen Dank. Sabine Richard, AOK Bundesverband, keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Und wir haben bei den Fahrkosten eine erhebliche Kostenentwicklung. In den letzten 10 Jahren haben sich die Ausgaben für Rettungswagen mehr als verdoppelt. Und die Ausgabensteigerung hat viele Gründe, steigende Einsatzzahlen, höhere Personal-, Fahrzeug- und Sachkosten, also große Kostensteigerung und natürlich auch Qualitätssprünge im Rettungsdienst und bessere Ausbildung der Notfallsanitäter. Insofern ist das auch ein bleibt das auch ein wichtiger Leistungsbereich. Die Transparenz bei den Fahrkosten ist aus unserer Sicht schwierig, auch für die Verhandlung im Rettungsdienst auf der Länderebene. Und wo wir auf jeden Fall Handlungsbedarf sehen, ist, dass wir eben, und das wäre auch eine Chance in der Notfallreform, dass wir eben auch bei den Rettungsstellen eben stärkere Konsolidierung bekommen, eine stärkere Steuerung auch der Strukturen, dass wir eben die gut verbinden können mit den Strukturen der eigentlichen ambulanten und stationären Notfallversorgung.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Augustin vom Roten Kreuz und an Herrn Schnatz vom Arbeiter-Samariter-Bund. Der Vermeidung von rettungsdienstlichen Einsätzen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Welche Maßnahmen tragen aus Ihrer Sicht zu einer generellen Entlastung des Rettungsdienstes bei? Stichwort auch vorbeugender Rettungsdienst.
Ich habe gerade gedacht, okay. Also Herr Augustin und dann Herr Schnatz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Robert Augustin, mein Name, Vertreter des Deutschen und Bayerischen Roten Kreuzes. Keine Interessenskonflikte. Aus unserer Sicht ist das Potenzial letzten Endes sehr, sehr hoch. Wir können momentan, wenn es darum geht, zu überlegen, wie viele belastbaren bundesweiten Erhebungen zufolge Notfalleinsätze wir haben, die in Wirklichkeit keinen anschließenden Transport nach sich ziehen. Jetzt keine belastbaren Zahlen dazu. Wir glauben aber, dass insgesamt durch Optimierung, sage ich mal, durch die Notfallreform, durch das Notfallsystem, wir durchaus Maßnahmen und Potenziale heben können, um den Rettungsdienst insgesamt effizienter machen zu können und nicht zuletzt Einsätze, die jetzt an Rettungswagen disponiert werden, ein Stück weit vermeiden können und auf andere geeignete Rettungsmittel durch eigene andere Rettungsmittel kompensiert werden können.
Herr Schnatz, bitte. Ja.
Danke, Michael Schnatz vom Arbeiter-Samariter-Bund. Keine Interessenskonflikte. Ich schließe mich dem Kollegen an. Und wir glauben, dass man mit einem standardisierten Ersteinschätzungsverfahren und bestimmten Qualitätskriterien eine deutliche Entlastung der Rettungsdienste herstellen kann. Unter anderem auch im Hinblick auf Fälle, die ganz klassische Fehlfahrten sind, wie sie dann im Jargon heißen, wo vielleicht auch psychiatrische, pflegerische oder soziale Angebote wahrgenommen werden können. Danke.
Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Welche Konsequenzen müssen aus Ihrer Sicht aus dem jüngsten Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 28.01.2026 gezogen werden, wonach Fahrten des Rettungsdienstes nicht pauschal auf Krankenkassen umgelegt werden dürfen?
Genau, Herr Dilling, bitte nochmal. Oder Frau Bockhorst, beide online.
Kerstin Bockhorst, GKV Spitzenverband, keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Das jüngste Urteil macht es aus unserer Sicht noch mal ganz deutlich, dass wir zu einer höheren Kostentransparenz im Rettungswesen kommen müssen. Und das kann aus unserer Sicht eben nur mit vertraglichen Vergütungen erreicht werden, in denen eben ganz klar dann auch die Kostenkalkulationsgrundlagen offengelegt werden, sodass hier Wirtschaftlichkeit, Qualität und entsprechenden Kalkulationsgrundlagen und Abgrenzung der Kosten berücksichtigt werden können. Das Urteil hat ja nochmal klar gemacht, dass eine pauschale Umlegung von Kosten auf die Krankenkassen nicht zulässig ist. Von daher sehen wir das eben auch als Anknüpfungspunkt, dass das im Rahmen einer Reform dann auch zwingend umgesetzt werden sollte. Darüber hinaus zeigt ja auch nochmal der Punkt der Leerfahrten, dass wir eben auch dringend einen Reformbedarf haben zur Aufteilung des Rettungsdienstes in verschiedene Leistungsbereiche, sodass man gerade auch eine Versorgung vor Ort unabhängig von einem Transport ins Krankenhaus ermöglicht, um hier eben auch eine sachgerechte und niederschwellige Versorgung anbieten zu können und eben nicht jede Fahrt im Krankenhaus mit entsprechenden dann Strukturen dahinter und Kosten, die damit verbunden sind, dann auszulösen an der Stelle.
Vielen Dankeschön. Dank. Dann wäre jetzt die AfD an der Reihe mit 7 Minuten. Bitte schön, Frau Hess.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Verein Mobile Retter. Herr Prasse, ist er anwesend? Hervorragend. Bezogen auf die Ersthelfer-App, welche konkreten bundesweiten Mindeststandards, wie zum Beispiel Alarmierungsradius oder Qualifikationsnachweis, Audit, bräuchten wir, damit das Ganze funktioniert in Ihren Augen?
Stefan Prasse, Geschäftsführer des Vereins Mobile Retter, keine Interessenkonflikte. Das Thema Mindeststandards betrifft ja auf der einen Seite sozusagen die technischen Komponenten der smartphone-basierten ersthelfenden Alarmierung auf der einen Seite, die es momentan nicht gibt. Es gibt verschiedene Systeme, die nicht zueinander interoperabel oder kompatibel sind. Auf der anderen Seite aber sozusagen die nicht technischen Komponenten, also tatsächlich die Thematik, wer darf überhaupt mitmachen, müssen die Personen volljährig sein, was brauchen die für eine Vorqualifikation, kann das jeder in Anführungszeichen Laie mit einem Erste-Hilfe-Kurs sein oder eine höhere medizinische Ausbildung, was sind die Alarmierungsindikationen, was sind die Alarmierungskontraindikationen. Das heißt also, diese Sachen muss man sich gemeinsam überlegen, wenn man zu einer Vereinheitlichung dieser bisher vielen Insellösungen kommen will. Es gibt da Initiativen zu, beispielsweise den runden Tisch der smartphone-basierten ersthelfenden Alarmierung, sind auch einige hier anwesend, die daran teilnehmen, wo genau solche Fragen diskutiert werden, um das Ganze entsprechend zu vereinheitlichen, um halt den Impact solcher Systeme, also den Nutzen, dass es nicht an irgendeiner Landkreisgrenze oder Ähnliches aufhört, um den so effektiv wie möglich zu machen.
Ja, herzlichen Dank. Dann wüsste ich gerne von dem Vertreter der DGKJ, Herr Professor Schneider, bei... Bei Kindernotfällen, gibt es da Konstellationen, in denen Ersthelferalarmierungen besonders riskant oder aber eventuell sogar besonders hilfreich ist? Und welche Zusatzanforderungen würden Sie in diesen Fällen stellen?
Herr Schneider, bitte.
Ja, danke. Dominik Schneider, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, keine finanziellen Interessenskonflikte. Danke für die Nachfrage. Ich halte eine solche Lösung im Prinzip für sinnvoll. Für Kindernotfälle ist aus meiner Sicht aber vor allem zu beachten, dass Notfälle bei Kindern von sehr vielen, auch professionellen Rettern, als sehr angstbesetzt empfunden werden, weil die Zeichen des Kindes nicht wirklich gut zu interpretieren sind. Gleichzeitig ist es so, dass viele der klassischen Notfälle, wo der Rettungsdienst dazu gerufen wird, dann Gott sei Dank gut verlaufende Notfälle sind, wie zum Beispiel ein Fieberkrampf, der dann in der Regel von selbst aufhörte. Aber es ist extrem angstbesetzt und ich glaube, es wäre kritisch, die Kindernotfälle auch über so ein Tool abzusetzen, weil die meisten, auch insbesondere Laien-Ersthelfer, glaube ich, in der Situation überfordert werden.
Ja, herzlichen Dank für die Antwort. Eine Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wunderbar. Wenn solche Ersthelfer-Apps, wenn sie denn bundesweit standardisiert zum Einsatz kämen, zu schnellerer Reanimation führen würden, welche Auswirkungen erwarten Sie auf Notaufnahmen oder Intensivkapazitäten und wie sollte die Krankenhausplanung das berücksichtigen?
Ja, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Atschikus, keine finanziellen Interessen. Die Krankenhauslandschaft wird das berücksichtigen können durch die Etablierung von flächendeckend INZs. Dafür sind sie dann genau auch gemacht und da. Das ist deren primäre Aufgabe. Wichtig ist eine digitale Vernetzung an der Stelle, dass auch im Krankenhaus ankommt, dass der Patient da dann auch wirklich vorstellig sein wird. Ansonsten erhoffen wir uns dadurch natürlich, dass vor Ort schon so viel getan wird, dass an INZs und an Krankenhäusern dann sozusagen nach Übernahme die weitere Behandlung erfolgen kann.
Herzlichen Dank. Dann hätte ich eine Frage an den Deutschen Berufsverband Rettungsdienst, Herr Stanley.
Online dabei, bitte schön.
Hervorragend. Und zwar, welche Leitstellen und Rettungsdienstprozesse müssen sich ändern, damit Ersthelfer-Apps nicht nur on top laufen, sondern wirklich interoperabel und verlässlich Teil des Systems werden können?
Michael Stanley, Deutscher Berufsverband Rettungsdienst. Ich habe keine finanziellen Interessenskonflikte. Das kommt sehr auf die Softwarelösung in der jeweiligen Leitstelle drauf an. Es gibt aber bereits Leitstellen, die das voll integriert haben und da mit Schnittstellen arbeiten und so sozusagen automatisiert bei entsprechenden Stichworten auch Ersthelfer entsenden können, noch während zum Beispiel der Notruf abgefragt wird. Insofern technisch ist es möglich und genau.
Okay, das heißt auch, auch Ihre Meinung, das große Problem in dem Fall sind tatsächlich die Schnittstellen von Leitstelle zu Leitstelle, von System zu System, von Ländergrenze zu Ländergrenze?
Es sind die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Leitstellen, aber natürlich auch technische Schnittstellen zu den jeweiligen Apps, die in einer Region eingesetzt werden.
Okay, danke schön. Und eine gemeinsame Frage sowohl an den Deutschen Landkreistag als auch an den Deutschen Städtetag. Und zwar, der Antrag bezogen auf die Apps zielt auf bundeseinheitliche Regelungen und Finanzierung. Wo sehen Sie als kommunale Ebene die größten Umsetzungs- und Zuständigkeitskonflikte, wie zum Beispiel Leitstellenhoheit, Datenschutz oder Beschaffung?
Herr Kees.
Philipp Kees, Deutscher Landkreis.
Ach, da geht's. Okay.
Keine Interessenskonflikte. Wir sehen grundsätzlich bundesweit einheitliche Standards als sinnvoll an. Es ist aber zugleich wichtig, die Umsetzung regional so zu ermöglichen, dass bestehende Systeme erhalten werden können und die, die es jetzt schon gibt, eben kompatibel sind und erhalten werden können.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die SPD mit 6 Minuten an der Reihe. Und meine erste Frage geht an Verdi. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Überbelastung des Personals in der Notaufnahme der Krankenhäuser nicht allein durch eine bessere Patientensteuerung oder ein besseres Notfallmanagement gelöst werden kann. Können Sie das bitte noch mal ausführlich erläutern und welche Lösungsvorschläge hätten Sie dazu?
Gens der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, keine Interessenskonflikte an diesem Beratungsgegenstand. Richtig ist, neben der besseren Patientensteuerung und dem besseren Notfallmanagement halten wir eine bedarfsgerechte Personalausstattung für unabdingbar, um einer Überlastung der Beschäftigten in den Notaufnahmen entgegenzuwirken und auch die Qualität der Notfallversorgung zu sichern. Mit dem Paragraphen 123 SGB V in dem vorliegenden Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass der GBA mit der Entwicklung beauftragt werden soll. Der GBA kann jedoch nur Mindestanforderungen vorgeben, die eine rote Linie nach unten absichern. Das ist nach unserer Überzeugung nicht hinreichend für eine bedarfsgerechte Notfallversorgung. Daher drängen wir auf die Umsetzung der Regelungen in § 137l SGB V. Der Gesetzgeber hat die Vertragsparteien auf der Bundesebene beauftragt, Vorschläge zur Personalbemessung für die Notaufnahmen vorzulegen. Die Entwicklung, Erprobung und die verbindliche Anwendung eines bedarfsgerechten Personalbemessungsinstrumentes ist für den Bereich der Notaufnahmen überfällig und muss im Zuge der anstehenden Reform der Notfallversorgung forciert werden.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Böttiger als Einzelsachverständigen. Es ist ja so, dass die Notfallversorgung in allererster Linie auch davon abhängt, was passiert, wenn ich zu Hause umfalle und was derjenige tut, der quasi neben mir steht. Also Stichwort Erste-Hilfe-Kompetenz. Und Sie setzen sich ja seit Jahren für eine bessere Vermittlung von Wiederbelebungskompetenzen in der Bevölkerung ein. Das heißt, welche konkreten gesetzlichen und untergesetzlichen Maßnahmen werden aus Ihrer Sicht am wirksamsten, um Erste Hilfe und Reanimationskenntnisse flächendeckend zu stärken?
Ja, vielen Dank, Bernd Böttiger. Ich habe auch keine finanziellen Interessen. Mir liegt der Kreislaufstillstand ganz besonders am Herzen, weil es ein Krankheitsbild, da kann man nicht auf den Rettungsdienst warten, auch nicht auf den Hubschrauber, weil das Gehirn fängt nach 3 bis 5 Minuten an zu sterben. Der Rettungsdienst kommt aber erst nach 9 Minuten. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der da früher greift, damit es häufiger so ausgehen kann wie bei Christian Eriksen. Wir haben das ja alle gesehen, der spielt jetzt wieder Fußball. Das Faszinierende am Kreislaufstillstand ist, wenn man den gut überlebt und wenn in den ersten 3 bis 5 Minuten alles richtig gemacht wird, kann man danach genauso gut weiterleben wie vorher. Wir haben das auch mal durchgerechnet, auch andere. Wir würden in unserem Land Milliarden sparen, wenn wir so gut wären wie zum Beispiel die Dänen. Die Chinesen fangen auch gerade an. Also wir könnten 10.000, 20.000 Menschen jedes Jahr zusätzlich retten, wenn frühzeitig, bevor der Rettungsdienst kommt, Umstehende mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Dafür muss das in die Schulen. Wir müssen das in der Schule ausbilden, wie Wiederbelebung geht. Es muss auch eine Telefonreanimation geben. Bundesweit gibt es in der Tschechischen Republik seit 15 Jahren verpflichtend. Da sind wir im Moment leider weit entfernt. Und es braucht natürlich auch Ersthelfersysteme, die nämlich genau in diesem Zeitfenster von 3 bis 5 Minuten erfahrungsgemäß auch vor Ort sind. Das Gehirn kann nicht sterben, wenn innerhalb dieser Zeit von außen durch die Herzdruckmassage das Blut wieder zum Fließen gebracht wird, weil im Rest des Körpers ist in der Regel noch genug Sauerstoff. Also wir brauchen Schülerausbildung, Telefonreanimation und Ersthelfersysteme. Und das wird uns nicht nur Milliarden zusätzlich bringen, sondern auch sehr viele zusätzliche Überlebende. Man kann nicht auf den Rettungsdienst warten in der Situation.
Können Sie denn konkret sagen, wie das im Rettungs-, also wie das jetzt im Notfallgesetz verankert werden könnte? Gibt es da Überlegungen?
Das Problem ist ja, dass zum Beispiel die Schulausbildung Ländersache ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Bund hier auch durch Anreize, gerade auch bei der Telefonreanimation, auch vielleicht durch finanzielle Anreize, Rahmenbedingungen schaffen kann. Da bin ich jetzt nicht der richtige Experte. Da sind sicher hier viele im Raum, die das noch viel besser wissen als ich. Bitte? Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich glaube, es muss gesetzlich auf jeden Fall bundesweite Vorgaben geben, auch für Dinge, die dann durch die Länder geregelt werden müssen. Und wir brauchen auch natürlich bundesweite Vorgaben für die sogenannten Ersthelfersysteme. Wir haben eine Karte auf unserer Homepage vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Wir haben jetzt knapp über 50% aller Landkreise und kreisfreien Städte mit Ersthelfersystemen ausgestattet. Da gibt es aber noch ganz viele weiße Flecken auf der Landkarte. Und das ist das Einzige, was wirklich neben der Telefonreanimation Leben rettet. Ich wiederhole nochmal, der Rettungsdienst kommt in der Regel nach 9 Minuten, manchmal auch sehr viel später. Und da kann man dann nichts mehr machen, wenn das Gehirn schon gestorben ist. Da gibt es nichts, was das wieder zum Leben erwecken kann.
Danke. Es gibt ja auch darüber hinaus, neben auch den Smartphone-basierten Systemen, gibt es ja schon seit langem auch die First-Responder-Gruppen in den, also vor Ort, die eingesetzt werden und vor Ort dann tatsächlich auch hinfahren, bevor der Rettungswagen da ist. Sehen Sie hier Potenzial oder sehen Sie hier noch Möglichkeiten, wie man dieses System noch stärken kann, aus Ihrer Erfahrung heraus?
Also ich glaube, es muss natürlich eine finanzielle Absicherung auch erfolgen. Wir sehen das immer wieder, dass in den Landkreisen darüber diskutiert wird, wer bezahlt denn das jetzt eigentlich? Und dabei sind die Kosten extrem gering. Also wenn man das mal umrechnet auf die Leben, die man dadurch erhalten kann, ist das schon krass, wie wenig das eigentlich kostet. Ich möchte vielleicht nochmal wiederholen, der plötzliche Herztod ist bei uns die dritthäufigste Todesursache. Da sterben fast so viele Menschen dran wie an allen Krebserkrankungen zusammen. Deswegen müssen wir hier investieren.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann wäre jetzt Bündnis 90 Die Grünen mit 4+1 dran.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich erlaube mir zu den wirklich sehr überzeugenden und eindrücklichen Ausführungen des Sachverständigen gerade zu ergänzen, dass das in dem vorliegenden Gesetzentwurf, der heute angehört ist, ja genauso drinsteht, dass da Finanzierung für Ersthelfer-App, für First-Responder-Gruppen, für die telefonangeleitete Reanimation alle finanzierungsfähig sind. Und bis auf den Punkt der Anleitung in den Schulen, der tatsächlich in die Landeskompetenz fällt, hier entsprechende Maßnahmen zur Beratung heute anstehen. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Professor Karganidis fragen wollen. Der vorliegende Gesetzentwurf, der heute hier angehört wird, der regelt für die Notaufnahmen die Einführung eines Vorhaltebudgets, das sich an den Vorgaben der DIGINA für die ärztlichen Personalvorgaben, die nicht über das Pflegebudget refinanzierungsfähig sind, orientiert und regelt damit einen Finanzierungsmechanismus, der durch die Abschaffung der Leistungsgruppe Notfallmedizin mit dem zurzeit in Beratung befindlichen Krankenhausanpassungsgesetz ein entsprechendes Rekompensationsmechanismus finden würde. Halten Sie das für sachgerecht und halten Sie auch die Finanzierungsmechanismen, dass alle durch den Rettungsdienst zugewiesenen Patienten als vorstationäre Fälle finanziert werden sollen, auch für sachgerecht und notwendig?
Ja, Christian Karganidis, Universität Wittenherdecke, zuerst zur letzten Frage. Wir haben das große Problem in den Notaufnahmen, gerade wenn die vom Rettungsdienst zugewiesen werden, ambulant bleiben, dass wir über den EBM vergütet werden. Und ich mache mal ein plakatives Beispiel. Junge Frau mit starken Kopfschmerzen, da wird es kaum jemanden geben, der kein CT macht in der Notaufnahme, einfach aus Sicherheitsgründen. Und deswegen sind wir an diesen Stellen häufig unterfinanziert. Deswegen brauchen wir zumindest eine vorstationäre Abrechnungsmöglichkeit für die Patienten. Aber ganz grundsätzlich muss man noch mal über die Vergütung der Notaufnahmen diskutieren. Dadurch, dass wir noch nicht mal einen Fachabteilungsschlüssel haben für Notaufnahmen, sind wir ja seit 20 Jahren im Blindflug unterwegs, was Notaufnahmen in Deutschland kosten. Dadurch, dass die Leistungsgruppe jetzt nicht eingeführt wird, wird es jetzt auch so bleiben. Ja. Und ich glaube ganz grundsätzlich, und wir hatten das ja im Rahmen der Krankenhausreform immer diskutiert, wäre es sachgerecht zu sagen, die Notaufnahmen bekommen ein bestimmtes Vorhaltebudget, was die Vorhaltung, also die Daseinsfürsorge für die Bevölkerung auch zu 100% abbildet. Und da ist es gut, dass wir zum Beispiel von der DIGINA diese Vorgaben haben. Und ich glaube, dann kämen wir ein für mal aus der Diskussion der Unterfinanzierung der Notaufnahmen in Deutschland raus.
Vielen Dank. Ich würde gerne weiter den Einzelsachverständigen fragen wollen, um Notaufnahmen und den Rettungsdienst zu entlasten, braucht es mehr Verbindlichkeit in der ambulanten Notfallversorgung, die ja in der Verantwortung der kassenärztlichen Vereinigung sieht. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht anders als der Regierungsentwurf vor, dass die Öffnungszeiten in den INZ für die ambulanten Notdienstpraxen dort von 10 bis 22 Uhr jeden Tag sein soll. Er sieht außerdem vor, dass es einen 24/7 Hausbesuchsdienst durch Gesundheitsfachberufe geben soll und auch eine 24/7 telemedizinische Beratung unter der 11.6, 11.7 vorgehalten werden soll. Ist das sachgerecht und warum?
Ja, Christian Karganidis, Uni Wittenherdecke. Zu dem ersten Punkt. Wir haben mittlerweile aus Niedersachsen von der KV ja nun wirklich hervorragende Erfahrungswerte bekommen, was es bedeutet, einen Telearzt an die 11.6, 11.7 zu setzen. Die haben es geschafft, 80% der Fälle fallabschließend telefonisch zu behandeln. Das ist wirklich ganz hervorragend, was die KV da gemacht hat. Das bedeutet, wir müssen das ganz, ganz dringend und ganz schnell flächendeckend bundesweit einführen. Das Gleiche gilt auch für die 112 und das muss auch refinanziert sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was die INZs betrifft, meiner Ansicht nach gehören die mindestens an jedes Krankenhaus der Notfallstufe 3. Wir werden wieder Monate verlieren in der Diskussion über irgendwelche gemeinsamen Landesausschüsse, wem jetzt das INZ zugewiesen wird. Wir haben ohnehin schon fast 2 Jahre verloren. So lange diskutieren wir jetzt schon über die Notfallreform. Und es wäre sachgerecht zu sagen, wir machen eine einheitliche Bevölkerungskommunikation. Ja, nicht jeder macht, was er will, sondern wir sagen der Bevölkerung, von 10 bis 10 kannst du in INZ gehen. Die Daten zum Beispiel aus dem aktiven Notaufnahmeregister haben wir. Ja, man sieht das sehr schön wellenförmig. Über den Tag geht das hoch. Bis 10 Uhr abends hat man den größten Teil abgearbeitet. In der Nacht hat man in der Regel ziemlich wenig Notfälle und die sind in der Regel dann auch schwer, sodass das INZ nicht notwendig ist. Zwingend, aber diese Kommunikation 10 bis 10 halte ich für essentiell.
Ich würde gerne ferner fragen wollen, dass der Gesetzentwurf sieht vor, anders als der Regierungsentwurf, eine spezielle ambulante Notfallversorgung einzuführen, unter anderem um Notfallkrisendienste für seelische Notfallkrisen und auch Notfallpflegedienste für notfallpflegerische Situationen refinanzierungsfähig zu machen. Braucht es das?
Ja, das braucht es ganz zwingend. Was wir in den letzten Jahren gerade bei uns in so kommunalen Großversorgern sehen, ist, dass wir ganz, ganz viele hochaltrige Patienten haben, die eigentlich ein Pflegeproblem haben. Und das ist ein Riesengap in Deutschland. Wir müssen unbedingt Pflegeinterventionsteams rausschicken dürfen. Und es braucht auch die Community Health Nurse, und ich will das nochmal explizit sagen, die eigenverantwortlich diese Patienten vor Ort behandelt. Das würde uns extrem entlasten in den Kliniken.
Dankeschön. Dann wäre jetzt Frau Merendino für die Linke dran. Sie haben 3 Minuten, bitte.
Meine Frage geht an den Herrn Volker von der Björn-Steiger-Stiftung. Aktuell tragen die KVN den Sicherstellungsauftrag für den ärztlichen Bereitschaftsdienst bzw. die notdienstliche Akutversorgung. Das soll auch so bleiben. Inwiefern nehmen die KVN diesen Sicherstellungsauftrag Ihrer Meinung nach wahr? Und wäre es zielführender, die Sicherstellung der ambulanten Akutversorgung anders zu organisieren?
Christoph Konstantin-Volker, Björn-Steiger-Stiftung, keine finanziellen Interessen. Ja, die KVN erfüllen diesen Sicherstellungsauftrag formal, aber strukturell sehen wir als Bernsteiger-Stiftung sicher deutliche Defizite, insbesondere in der tatsächlichen Versorgungswirksamkeit. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist regional sehr unterschiedlich organisiert und dabei häufig nicht ausreichend mit Rettungsdienst, Leitstellen und Notaufnahmen verzahnt. Für Patientinnen und Patienten existieren aber diese Grenzen sicher nicht. Sie erwarten eine schnelle, klare Hilfe. Uns geht es bei der Umgestaltung sicher nicht um eine Abschaffung der KV-Verantwortung, es geht aber um ihre verbindliche Einbindung in ein sektorübergreifendes Notfallsystem. Zielführend wäre aus unserer Sicht eine gesetzlich klar geregelte Integration der ambulanten Akutversorgung in ein gemeinsames Steuerungssystem mit eindeutiger Verantwortung, transparenter Qualitätssicherung und einer strukturell fest verankerten Rolle der Leitstellen. Das ist mir persönlich vor allem sehr wichtig. Es geht nicht um eine Zuständigkeitsverschiebung, sondern um eine echte Systemintegration.
Zweite Frage an Sie. Was halten Sie von einer Finanzierung nach dem Kostendeckungsprinzip in der Notfallversorgung? Und können Sie uns von Ihren Erfahrungen aus der Praxis berichten?
Ja, kann ich gern. Die Finanzierung ist einmal eine Grundvoraussetzung für ein stabiles Notfallsystem. Die Notfallversorgung ist eine 24-7-Vorhaltung und daher meiner Meinung nach keine klassische Einzelleistung. Also wir halten Vorhalte und Steuerungsstrukturen das Kostendeckungsprinzip grundsätzlich für eine mögliche Variante. Die strukturelle Unterfinanzierung führt sicher zu Qualitätsmängeln, Personalengpässen und Fehlsteuerungen. Eine Kostendeckung bedeutet aber jedenfalls kein Ausfallen irgendeiner Kontrolle. Es ist jetzt eine vollständige Transparenz voraus. Klare bundesweite Qualitätsvorgaben und eine konsequente Wirtschaftlichkeitsüberprüfung. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur berichten, in meinem Vorjob hatte ich genau sowas, ein Abgangsdeckungsprinzip. Das ist nur mit einer ganz engmaschigen Kontrolle in größerem Rahmen sicher durchführbar, aber ermöglicht natürlich ganz viel Innovation. Gerade die Leitstellen und die rettungsdienstlichen Akutstrukturen funktionieren nur, wenn die Vorhaltung verlässlich funktioniert und vollständig finanziert wird. Andernfalls gibt es die Mehrkosten an anderer Stelle.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt in die zweite Runde mit jeweils 3 Minuten. Es beginnt wieder die CDU-CSU. Herr Dr. Theis, bitte.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht, oder unsere nächste Frage, an die ADAC Luftrettung. Welche rechtlichen Regelungen auch in anderen Rechtsbereichen führen zu unterschiedlichen Einschränkungen bei der Luftrettung, zum Beispiel Arbeitszeitregelungen, Arbeitnehmerüberlastung, Personalausstattung im Helikopter?
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Jens Schwedring, ADAC Luftrettung, keine finanziellen Interessen. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir greifen in der Dienstleistung des Luftrettungsdienstes auf unterschiedliche Personalkonstellationen in einer sehr heterogenen Mannschaft zurück. Wir haben grundsätzlich mindestens 3, in Teilen 4 Mitarbeitende an Bord mit einem hohen Professionalisierungsgrad. Dabei stellen wir eben fest, insbesondere wenn es sich um Konstellationen der Arbeitnehmerüberlassung handelt, dass operative Herausforderungen bestehen durch Höchstüberlassungszeitfenster von 18 Monaten beispielsweise, aber auch die Regelungen von Tageshöchstarbeitszeiten und nicht der Berücksichtigung von Wochenarbeitszeiten führt dazu, dass sie unterschiedliche Zeitfenster in der täglichen Leistungserbringung zu berücksichtigen haben. Das fliegerische Personal unterliegt einer luftverkehrsrechtlichen Zeitüberwachung. Das notärztliche Personal im Status als Medical Passenger unterliegt dem Arbeitszeitgesetz. Da wünschen wir uns eine deutliche und Harmonisierung, sodass die Leistungserbringung aus einem Guss stattfinden kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die mobilen Retter. Wie viele Erste-Hilfe-Apps gibt es in Deutschland? Ist es sinnvoll, hier eine Interoperabilität zwischen diesen einzufordern? Und was halten Sie von einem bundesweiten AED-Kataster?
Ja, einige Sachen wurden bereits gesagt. Es gibt so ungefähr eine gute Handvoll von größeren Anbietern von technischen Alarmierungssystemen, die sich den Markt in Deutschland aufteilen. Wie eben schon erwähnt, das sind ungefähr die Hälfte von Deutschland, die andere Hälfte sind noch weiße Flecken. Es sind aber nicht nur unterschiedliche Apps an der Stelle, sondern es sind teilweise auch unterschiedliche regionale Umsetzungen von einzelnen Apps. Also man wird ein technisches System gekauft und dann wird das entsprechend einfach, ja, ich sag mal salopp, nach Gutdünken regional umgesetzt. Das heißt also, das ist noch sehr viel noch mehr, sehr viel mehr Insellösungen sind das. Was man aber sagen muss, es ist nicht nur eine App, also die smartphone-basierte ersthelfenden Alarmierung, es wird immer App gesagt, App, das ist die Basis von dem Ganzen natürlich, das muss man ganz klar sagen, die App und das Alarmierungssystem oder die Anbindung an die Leitstellensysteme. Aber die ganze smartphone-basierte ersthelfenden Alarmierung lebt von den Menschen, also von den ehrenamtlichen Menschen, die sich da zur Verfügung stellen. Und die beste Technologie an der Stelle, die bleibt wirkungslos, wenn die Motivation dieser Menschen dahinter nachlässt. Und kurz mal zur Frage der Interoperabilität. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz zwingend erforderlich. Und hier ist auch der Bund gefragt, weil die Hersteller von sich aus da keinen Anreiz haben, das entsprechend umzusetzen. Und bezüglich der AED-Kataster, das können, glaube ich, andere besser beantworten.
Dankeschön. Dann wäre jetzt die AfD an der Reihe. Herr Giersch, bitte.
Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Herrn Schnatz vom Arbeiter-Samariter-Bund. Und zwar sieht ja der Antrag der AfD auf Drucksache 2228 vor, dass man die bisherige Notrufnummer 112 zur alleinigen Notrufnummer ausbaut, dass es also keinen weiteren Anruf mehr bedarf, dass man quasi die 116, 117 auch langfristig abschaltet oder erstmal in die Rettungsleitstellen legt, sodass die Rettungsleitstellen eine Kompetenzerweiterung bekommen, um sämtliche Notfälle oder Bürger anzunehmen, die glauben, einen Notfall zu haben und das zu koordinieren. Wie ist aus Ihrer Sicht das zu bewerten? Könnten die Rettungsleitstellen eine solche Aufgabe übernehmen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich frage mich dann immer, was die Leitstellen noch alles für Aufgaben übernehmen sollen. Und ich kann für uns so sagen, wir sind kein Freund davon, beide Nummern zusammenzulegen. Auch im internationalen Kontext, wenn man in die USA guckt, zeigt sich, dass sich das System nicht bewährt hat. Und wir brauchen vielmehr eine Stärkung der 116 und 117 als Alternative zu 112 und 110.
Ja, vielen Dank. Es wäre ja aber auch zum Beispiel möglich, dass derjenige, der zurzeit die Notrufe auf 116, 117 annimmt, in die Leitstellen mit integriert wird und von dort aus dann weitervermittelt wird.
Das wäre denkbar, ja.
Gut, vielen Dank. Dann meine nächste Frage an den Herrn John vom Hausärzteverband. Und zwar, wie stehen Sie als Vertreter der Hausärzte zu der Idee, die beiden Notrufnummern zusammenzulegen und zukünftig den ärztlichen Notdienst auch über die Leitstellen zu koordinieren?
Sebastian Johann, Haus des Hausverbandes, keine Interessenkonflikte. Wir halten eine Zusammenlegung der unterschiedlichen Nummern nicht für sinnvoll, weil es absolut unterschiedliche Versorgungsbedarfe sind, die da adressiert werden. Und aus dem Grund sehen wir da eigentlich keinen Mehrwert an der Stelle, das weiter zu verfolgen.
Ja, vielen Dank. Das heißt, Sie sehen auch keine Kosten- oder Effizienzsteigerung oder Synergieeffekte bei einer Zusammenlegung. Das heißt, es wäre ja nur eine einzige Notrufnummer, aber sämtliche Anfragen würden zentral von der gleichen Notrufnummer beantwortet und angenommen. Danke.
Ohne das jetzt fachlich in der Tiefe bewerten zu können, sehen wir wahrscheinlich nicht. Nein.
Dankeschön. Dann der Kollege Yüksel für die SPD.
Frau Vorsitzende, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Professor Schneider von der DGKJ. Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung in der pädiatrischen Notfallversorgung die Möglichkeiten ein, die Behandlung und den Transport von Kindern, insbesondere im Hinblick auf eine standardisierte, digital unterstützte Übergabe der Anamnese vom Rettungsmittel an das aufzunehmende Krankenhaus so zu verbessern und zu beschleunigen, dass Zeit- und Informationsverluste vermieden werden können?
Herr Professor Schneider, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Das ist eine, also die Schnittstellenproblematik ist einfach gegeben. Wir haben, jetzt muss ich von meiner eigenen Klinik in Dortmund einmal berichten, wir haben hier ein eigenes Kindernotarzt-System. Das heißt, wir fahren als Kinderärzte im Rettungsdienst raus. Da haben wir dann die Schnittstellen eigentlich darüber überbrückt. Das lässt sich aber nur in großen Städten realisieren mit großen Kinderkliniken. Das halte ich eigentlich für die ideale Lösung. Das Problem ist, in den Regionen, wo halt nicht im Pädiater auch den Rettungsdienst besetzen, da brauchen Sie eigentlich auch eine spezifische Ausbildung für Kindernotfälle, damit die Versorgung vor Ort gut funktioniert und damit die Übergabe in die kindermedizinische Weiterversorgung gut funktioniert. Und das kann natürlich auch digital funktionieren, aber das Wichtigste ist die Manpower am Kind oder Womanpower.
Ja, es ist heute in der Anhörung auch angeklungen, wie wichtig sozusagen die Ersthelferinnen und Ersthelfer sind. Das habe ich eine weitere Frage an die mobilen Retter. Wie gewinnen wir eben neue Ersthelferinnen und Ersthelfer, insbesondere aus der Mitte der Gesellschaft? Und welche Unterstützung etwa über Bildungsinstitutionen, Betriebe oder die gesetzlichen Krankenversicherungen wünschen Sie sich, um die Erste-Hilfe-Kompetenz in der Bevölkerung dauerhaft zu stärken?
Naja, was das grundsätzliche Thema Erste-Hilfe-Kompetenz betrifft, da hat Herr Professor Böttiger ja eben schon etwas zu gesagt. Das fängt in den Schulen ganz klar an. Das Gewinnen von Helfenden in diesen Systemen ist gar nicht so das Problem. Wenn Sie das mit einer vernünftigen Kommunikationskampagne mit verschiedenen Komponenten machen, ist das gar kein Thema. Das ist ja auch erfreulich, dass so viele Menschen in unserem Land bereit sind, sozusagen nachbarschaftlich zu helfen. Der Punkt ist eher, und das ermöglicht mir nochmal zu sagen, es geht nicht um die Technik, es geht um die Menschen und diese Menschen im System zu behalten. Das heißt, die müssen motiviert werden. Man muss ein aktives Ehrenamtsmanagement machen. Die meisten dieser Menschen, wir wollen ja so viel wie möglich Menschen in diesen Systemen haben, die meisten dieser Menschen werden gar keinen Einsatz haben. Nach 3, 4, 5, 6 Jahren fallen die aus solchen Systemen raus, wenn sie nicht mit denen kommunizieren. Das heißt, das ist der entscheidende Erfolgsfaktor von smartphone-basierten Ersthelfenden alarmieren. Und auch das muss finanziert werden. Das sind jetzt keine irrsinnigen Summen, aber Kommunikationsmaßnahmen, Werbemaßnahmen, also nicht zum Gewinnen, sondern zum Halten. Erfolgsgeschichten erzählen, vielleicht auch mal so im Sommer ein Grillen machen oder ähnlich und so weiter und so fort. Also das ist der entscheidende Punkt, das sehen wir mit unserer Erfahrung nach 11 Jahren jetzt, um diese Systeme am Leben zu erhalten und nicht nur nach der Technik zu gucken. Es wird dann auch immer Technik ausgeschrieben etc. Das ist nicht der Punkt. Man muss die Leute motivieren, um sie langfristig zu binden.
Ja, vielen Dank. Dann Bündnis 90 Die Grünen. Frau Dr. Kappert-Gonter, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage Professor Peter Brieger von der Aktion Psychisch Kranke. Herr Professor Brieger, psychisch Kranke werden ja aktuell in der im Notfallsystem in der akuten Krise nicht ausreichend gut behandelt. Jetzt haben wir ein paar Vorschläge in unserem Gesetzentwurf angelegt. Ich möchte Sie fragen, was sollte aus Ihrer Sicht in der künftigen Notfallversorgung berücksichtigt werden und strukturell verankert werden, damit Menschen in akuten psychischen Krisen im Notfall gut versorgt sind?
Ja,
Peter Brieger, Aktion Psychisch Kranke, keine Interessen. Vielen Dank für die wichtige Frage. Die besonderen Bedarfe in der Notfallbehandlung psychisch Erkrankter sind was ganz Zentrales. Menschen mit psychischen Erkrankungen und Krisen sind häufig in den Notaufnahmen, sind häufig im Rettungsdienst. Und deswegen gibt es drei Aspekte, die hierbei zu bedenken sind. Das erste ist die Integration in die Notfallzentren. Wir brauchen entsprechende Einbeziehung von Kompetenz von Psychiatern und Psychotherapeuten. Wir brauchen einen engen Zusammenschluss mit der Krisenhilfe im Rettungs- und Notfallsystem. Und es gibt in vielen Regionen Krisendienste, viel zu wenige. Und wir brauchen auch die Schnittstelle dort. Das ist klar zu definieren und es muss ganz eng zusammengearbeitet werden. Und diese besonderen Belange, die sind wichtig, einmal für die Menschen, aber zum anderen auch zum Funktionieren des Rettungssystems.
Herzlichen Dank.
Ich würde gerne weiter die Bundesvereinigung der Notärzte Deutschlands fragen wollen. Wir haben jetzt die skurrile Situation, dass wir heute einen Gesetzentwurf hier anhören, der zu über 90% identisch ist mit dem, was die Bundesregierung gerade parallel vorbereitet, aber im Verfahren vermutlich noch ein halbes Jahr mindestens braucht, bis es hier im Ausschuss ist. Halten Sie es für richtig, dieses Gesetz möglicherweise mit Änderungen schnellstmöglich hier zu beschließen im Ausschuss oder auf das Gesetz der Bundesregierung zu warten?
Ja, vielen Dank für die Frage, Florian Reiferscheid von der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte. Ja, spannende Frage. Also ich würde sagen, je schneller wir einen Deckel draufkriegen, desto besser ist es. Wir haben es vorhin schon gehört, wir diskutieren viel zu lange schon über die Themen und wir hatten mit dem zuletzt vorgelegten Gesetz ja schon eine sehr hohe Einigkeit eigentlich aller Beteiligten. Also insofern glaube ich, der Handlungsbedarf ist da und je schneller wir es schaffen, desto besser.
Ich würde die gleiche Frage gerne noch an die ADAC Luftrettung und auch an die DRF stellen wollen.
Ich kann im Grunde genommen dem zustimmen, was bereits dazu gesagt wurde. Wir sehen gravierende Herausforderungen im Bereich der rettungsdienstlichen Versorgung, aber auch der Notfallversorgung insgesamt und würden uns freuen, wenn wir jetzt zeitnah die laufende Diskussion aufnehmen und finalisieren. Ich will mich jetzt nicht konkret zu Zeitvorgaben ein halbes Jahr äußern, aber ich glaube, in der Deckel drauf ist es gut.
Dankeschön. Und dann Frau Marendino, Sie bitte.
Meine Frage geht an Frau Frommer. Sie sind angehende Notfallsanitäterin und seit Jahren bei der Young Degina organisiert. Sie und Ihre Kolleginnen bringen alltägliche Realitäten aus dem Rettungsdienst mit und wissen daher, wo sich die Dinge konkret ändern müssen. Wird diese Expertise des nichtärztlichen Personals Ihrer Meinung nach im vorliegenden Entwurf ausreichend berücksichtigt und wo gibt es noch Änderungsbedarf?
Ja, vielen Dank für die Frage. Verena Frommer, keine Interessenkonflikte. Der Entwurf stärkt aus meiner Sicht die Strukturen des Rettungsdienstes massiv, lässt aber teilweise Potenzial des Rettungsfachpersonals noch ungenutzt. Um das System nachhaltig zu entlasten, muss die Reform seine Expertise in der operativen Realität des Rettungsdienstes anerkennen und konsequent auch nutzen. Rettungsfachpersonal verfügt über eine hohe Entscheidungs- und Handlungskompetenz in der außerklinischen Ersteinschätzung und Versorgung. Und folglich muss sich diese Kompetenz auch strukturell widerspiegeln und darf nicht abhängig von ärztlichen Strukturen gesehen werden. Daher muss Gesundheitsfachpersonal unbedingt unabhängig von der entsendenden Struktur zu einer fallabschließenden Behandlung befähigt werden. Dazu gehört auch zwingend die Kompetenz, Folgeleistungen wie Taxis, KTWs oder auch KV-Fahrdienste eigenständig anzufordern und das auch mit einer gesicherten Finanzierung und ohne ärztliche Rücksprache. Im Gesetz sind zudem an vielen Stellen Regelungen enthalten, die rein ärztliche Positionen festsetzen, beispielsweise ärztliche Leitungen, Rettungsdienst, Einsatz eines Telenotarztes oder ärztlichen Führungsdienstes. Diese Formulierungen beschränken aus meiner Sicht unnötigerweise zukunftsfähige Handlungsfelder und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Rettungsfachpersonal und Formulierungen wie medizinische Leitung, Rettungsdienst oder Einsatz von Telemedizin lassen Raum für zukünftige Modelle und beschränken dabei auch die aktuellen ärztlichen Handlungsfelder nicht. Und auch im Qualitätsausschuss Rettungsdienst besteht meiner Meinung nach Nachbesserungsbedarf, da die Expertise des Rettungsfachpersonals bisher nicht verbindlich vertreten sein muss. Und hier sollten FachvertreterInnen mindestens ein paritätisches Stimmrecht im Verhältnis zu Kostenträgern und Ländern erhalten.
Dankeschön. Die zweite Frage auch an Sie. Für die passgenaue Vermittlung von guter Versorgung für die Hilfesuchenden spielen die Leitstellen eine zentrale Rolle. Welche Maßnahmen müssen aus Ihrer Sicht ergriffen werden, damit die Leitstellen optimal funktionieren?
Vielen Dank auch für diese Frage. Wie die Reform auch richtig darstellt, sind Leitstellen der zentrale Steuerungspunkt der Notfallversorgung. Und wenn diese Patientensteuerung funktionieren soll, entscheidet sich das maßgeblich dort. Und ein zentraler und richtiger Ansatz des Gesetzentwurfs ist die strukturelle Verknüpfung von Akut- und Rettungsleitstellen mit dem Ziel einer gemeinsamen Patientensteuerung. Die Anbindung dort telemedizinischer Beratung sowie Terminservicestellen ist dabei konsequent auch weiterzuentwickeln. Dabei muss das Ziel ein konsequenter Single Point of Contact sein, in dem Hilfesuchenden einen niederschwelligen Zugang in die richtige Versorgungs Ebene erreichen und eben sektorenübergreifend ressourcenschonend und Patientinnen wohlorientiert. Und Voraussetzung dafür ist richtigerweise eine verpflichtende standardisierte und softwaregestützte Notrufabfrage mit klar definierten Qualitätsstandard. Hier muss protokollgestützt definitiv eine medienbruchfreie digitale Fallübergabe gewährleistet sein.
Dankeschön.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt in die letzte Runde. Die CDU-CSU beginnt jetzt mit 7 Minuten. Bitte, Herr Dr. Theiß.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich einleiten, dass ich überzeugt bin, dass die Koalition einen guten Entwurf rechtzeitig vorlegen und auch beschließen wird. Meine nächste Frage geht an die Bundesärztekammer und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie sollte aus Ihrer Sicht der Notfalltresen im INZ personell besetzt sein, um dann auch entsprechend gut eine Triage durchführen zu können? Und sollten wir das regeln?
Also zunächst Herr Dr. Reinhardt und dann so, gut. Frau ja.
Also es sollte auf jeden Fall so besetzt sein, dass jemand an der Stelle die Entscheidung, ob ich das als ambulanten Fall im Rahmen der Vertragsärztlichen Notfallpraxis versorgen kann oder aber ob es ein klinischer Fall wird, tatsächlich verlässlich entscheiden kann. Das muss sich um jemanden handeln, der über ausreichende klinische Erfahrung verfügt. Und ob das vom Krankenhaus gestellt wird oder von der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt wird, kann im Einzelfall entschieden werden zwischen den beiden Beteiligten aus meiner Sicht.
Ja, Deutsche Krankenhausgesellschaft Atschikis. Auch wir sind der Meinung, dass das vor Ort von den Partnern, die dann gemeinsam INZ betreiben, zu entscheiden ist. Was die Qualifikation angeht, sind wir der Meinung, dass es Pflegepersonal sein muss. Einer weitergehenden Qualifikation bedarf es an der Stelle nicht. Insbesondere, weil sich ja im INZ auf jeden Fall auch eine ärztliche Behandlung anschließen wird. Wichtig ist eine Schulung des Personals für diese Triage am Tresen. Und ja. Das war es erstmal. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann würde ich nochmal die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer fragen wollen, welche Übergangszeiten halten Sie zur Errichtung der INZ für notwendig und wer sollte aus Ihrer Sicht die Kosten für eine neue Errichtung eines INZ an einem Krankenhaus tragen?
Dankeschön, Deutsche Krankenhausgesellschaft Atschikis. Also aus Sicht der Krankenhäuser, die ja jetzt schon die ambulante Notfallversorgung auch aufrechterhalten, vielerorts braucht es aus unserer Sicht keiner großen Übergangszeit. A und O wird die Standortfestlegung sein aus unserer Sicht. Und deshalb sehen wir in dem Fall auch die erweiterten Landesausschüsse als nicht das Gremium an, das das machen sollte. Da würde es erstmal eine Lernkurve brauchen. Wir sind der Meinung, dass die Länder das festlegen sollen. Dafür können aber natürlich bundesweite Planungskriterien beispielsweise vom GBA festgelegt werden. Und dann dürfte es schnell gehen. Viel wichtiger wird es sein, wie schnell die KV-Notdienstpraxen an diesen INZ-Standorten vollumfänglich dann auch sich etablieren können. Das ist eigentlich der wichtige Part an der Stelle. Was die Finanzierung angeht, muss man ganz eindeutig sagen, für die Krankenhausstrukturen am INZ sind die Länder zuständig und sie müssen für die Investitionen an der Stelle endlich aufkommen.
Dem würde ich in beides Sinne zustimmen. Vielleicht ergänzend noch, dass man sagen kann, dass die vielen, es sind zahlreiche Notfallpraxen ja an Kliniken schon, jedenfalls im Bereich Westfalen-Lippe, von dem ich sprechen kann, den kenne ich besser als die Bundesverhältnisse, an Kliniken angesiedelt sind, in denen die INZs dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch entstehen werden und wo es auch schon Kooperationen zwischen den Notfallpraxen und den Kliniken gibt. Insofern ist da der Bedarf an Neugestaltung überschaubar an dieser Stelle. Und im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung muss man sagen, dass die ja die bisherigen Notfallpraxen, die existieren, auch schon finanziert haben. Insofern ist nur eine Frage, sind sie am richtigen Ort lokalisiert oder müssen sie unter Umständen woanders lokalisiert werden?
Vielen Dank. Die nächste Frage würde an die Johanniter Unfallhilfe gehen und ans BAK. Welche Konsequenzen können etwaige Neuregelungen des Rettungsdienstes für die Funktionsfähigkeit der anerkannten Hilfsorganisationen im Bevölkerungsschutz haben?
Kevin Gregorian für die Johanniter Unfallhilfe, keine Interessenkonflikte. Ich glaube, die Frage selbst ist eine große Blackbox, dadurch, dass die potenzielle Ausgestaltung, wie wird Rettungsdienst da refinanziert und wie wird er in die kommunalen Strukturen eingebettet, an der Stelle noch gar nicht klar ist. Wir haben ein verzahntes Hilfeleistungssystem, sodass wir im Alltag auf auch viel Personal der Rettungsdienste im Bevölkerungsschutz eben zugreifen. Und gerade in Bezug auf die Ausbildungsrichtlinien Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, aber dann eben auch des anderen Rettungsfachpersonals, also wenn ich die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter betrachte, darauf angewiesen sind, dass die Systeme eben kohärent nebeneinander stehen.
Da hätten wir noch, das Deutsche Rote Kreuz ist nicht.
Aber das Bayerische Rote Kreuz.
Das Bayerische Rote Kreuz ist da. Genau.
Robert Augustin, habe ich ja vorher schon mal gemeldet.
Da haben wir Herrn Augustin.
Genau, keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Für uns ist es elementar wichtig, die Kollegen von der JOH oder der Kollege hat es ja schon eingeführt, dass Rettungsdienst eben nicht allein Bestandteil der medizinischen Notfallversorgung ist, sondern zugleich der öffentlichen Daseinsvorsorge und der medizinischen Gefahrenabwehr. Und insofern sind wir uns nicht ganz sicher, wo der vorgelegte Gesetzentwurf abzielt. Unsere Forderung an der Stelle wäre, dass unbedingt die Sicherstellung der vorhaltebezogenen Finanzierung gegeben ist, weil wir ansonsten Gefahr laufen, das zu entkoppeln. Also auf der einen Seite diese medizinische Dienstleistung und auf der anderen Seite den Teil der medizinischen Gefahrenabwehr, weil draußen in den Einsatzszenarien quasi diese Einzeleinsätze oft aufwachsen zu einer größeren Versorgungslage. Und gerade in der aktuellen geopolitischen Situation, wo wir ein Stück weit die Gesamtverteidigung auch betrachten müssen, scheint uns das Thema Versorgung der Zivilbevölkerung auch in Krisen- und Konfliktzeiten auf jeden Fall in dieser Gesetzesreform mit in den Blick zu nehmen und zudem für die Hilfsorganisationen, die einen großen Anteil am Rettungsdienst in Deutschland tragen, die vorhandene Bereichsaufnahme für den Rettungsdienst, also die Anerkennung der Leistungen der Hilfsorganisation in dieser medizinischen Gefahrenabwehr zu gewährleisten und zu berücksichtigen. Und das wäre uns an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil wir ansonsten nicht wissen, ob unsere Leistung, wie wir sie heute erbringen, auf Dauer sicherzustellen wäre.
Vielen Dank. Dann hätte ich noch mal eine Frage ans BRK. Haben Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen bereits heute ausreichend Kompetenzen, um in der speziellen ambulanten Notversorgung tätig zu sein und Patienten außerklinisch für den Rettungsdienst fallabschließend versorgen zu können?
Aus meiner Sicht bestehen diese Kompetenzen, aber sie bestehen nicht durch die grundständige Ausbildung alleine, sondern im Grunde genommen gibt es bereits weiterführende Seminare und Bildungsangebote. Wir haben aber aus unserer Sicht ein anderes Problem an der Stelle, nämlich, dass der Paragraph 2a Notzahn G diese fallabschließende Hilfe in Situationen, wo keine unmittelbare Lebensgefahr besteht, nicht gegeben ist. Also hier besteht aus unserer Sicht Nachschärfungsbedarf, sodass wir tatsächlich fallabschließend tätig werden können und letzten Endes diese Patienten dann nicht wieder einer Klinik oder einer ärztlichen Behandlung zuführen müssen.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit 4 Minuten. Herr Giersch, bitte.
Ja, und da möchte ich quasi an die letzte Ausführung direkt anschließen. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gregorian von der Johanniter Unfallhilfe. Und zwar steht ja in einem Ihrer Positionspapiere, dass die Ursache für die Zunahme von Rettungsdiensteinsätzen in der, sag ich mal, Geisteshaltung der Leitstellenmitarbeiter besteht, dass man sagt, im Zweifel schicken wir den RTW. Welche konkreten Vorschläge können Sie denn nun machen aufgrund dieser Analyse, um solche Fehlfahrten im Rettungsdienst zu reduzieren? Vielen Dank.
Um vielleicht in dem Positionspapier das nochmal klarzustellen, ist ja die Ursache von Fehlfahrten oder von Einsatzsteigerungen jetzt nicht bei dem Leitstellenpersonal per se zu suchen. Die Kolleginnen und Kollegen in den Leitstellen machen einen Top-Job. Die Fragestellung ist vielmehr, dass das ein strukturelles Problem ist, dass wir in vielen Leitstellen immer noch kein standardisiertes und strukturiertes Notrufabfragesystem haben, was nachzuschärfen wäre, um eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, eine Rechtssicherheit zu bieten, weil oftmals sich das am Telefon Geschilderte letztlich von dem in der Praxis Vorgefundene dann doch abweicht und wir in der Vergangenheit ja auch eine recht klagefreudige Gesellschaft angetroffen haben, die sich dann eben gegen Leitstellendisponenten richtet.
Ja, vielen Dank. Ganz kurz nachfragen. Und haben Sie weitere Lösungsvorschläge? Sollte die Leitstelle möglicherweise auch den ärztlichen Notdienst schicken können, einsetzen können oder andere Möglichkeiten als den Einsatz eines Rettungswagens bekommen?
Auf jeden Fall. An der Stelle haben wir uns für eine deutliche Ausweitung der Dispositionsmöglichkeiten ausgesprochen. Aktuell haben viele Leitstellen die Möglichkeit, Rettungsmittel tatsächlich alarmbezogen zu disponieren. Und an der Stelle muss ausgeweitet werden, wie kann man eben auch niederschwellige Versorgungsangebote schon auf der Ebene mit anknüpfen. Das geht jetzt nicht darum, dass der Leitstellendisponent, der in einer 112 Gefahrenabwehrleitstelle sitzt, dann tatsächlich auf den Knopf drückt und bei dem Vertreter des kassenärztlichen Notdienstes dann den Pieper auslöst, der den in derselben Zeit rausschickt, sondern es geht darum, dass er verbindlich und für ihn an der Stelle abschließend das anders zuweisen kann. Das ist, und das ist dann nicht nur die kassenärztliche Vereinigung mit dem kassenärztlichen Notdienst, sondern es ist auch der in der Gesetzesentwurf angesprochenen speziellen ambulanten Notfallversorgung mit einem wirklich breiten Feld an Interventionsmöglichkeiten mit der Perspektive, wo geht das hin? Das sind andere Arten von Fahrdiensten, insgesamt ein deutlich niederschwelligeres System als der reine Notdienst.
Ja, herzlichen Dank. Ich muss noch mal kurz den Herrn Prasse bemühen. Ich habe Ihnen eben gerade sehr genau zugehört, als es darum ging, wie schaffen wir es, nicht nur Ersthelfer zu bekommen, sondern eben auch diese Ersthelfer im System zu halten. Und als alte ehrenamtliche Sanitäterin habe ich da zwei, drei Dinge rausgehört. Ich möchte eigentlich nur ganz klar von Ihnen wissen, habe ich da rausgehört, dass zum Beispiel eine Stärkung des Vereinswesens dieser Gemeinschaft, ich sage nur DRK, Johanniter Malteser, wo jeder, der sich mal ehrenamtlich betätigt hat in seiner Jugend, diese Stärkung dieses Vereinswesens, gerade auch auf der finanziellen Ebene, dass sich das mittelfristig eben auch in der Anzahl der Ersthelfer niederschlagen wird. Kann man das so einfach übersetzen?
Das kann ich so gar nicht beantworten. Schaden tut es sicherlich nicht, Dinge zu stärken, die fürs Gemeinwesen da sind. Genau, also letztendlich geht es um eine Gesamtmotivation. Es sind ja ungebundene Helfende in diesen smartphone-basierten Ersthelfen-Alarmien, sind ja eben Menschen, die eben gerade nicht unbedingt, also sowohl als auch, aber die sich nicht unbedingt irgendwo binden wollen. Also es betrifft alle.
Dankeschön. Dann wäre die SPD jetzt noch mal mit 3 Minuten an der Reihe und ich würde noch mal die ADAC-Luftrettung fragen. Wie beurteilen Sie die Aufnahme der medizinischen Notfallrettung als eigenständigen Leistungsbereich ins SGB V und welche Auswirkungen würden Sie sich erwarten für die Luftrettung?
Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Im Grundsatz würden wir eine Aufnahme ins SGB V begrüßen. Wir würden feststellen, dass die im Kern der Luftrettung erbrachte medizinische Versorgungsleistung im Vordergrund steht, wissen, dass die spezifischen Abrechnungsmodalitäten natürlich eine Herausforderung darstellen und eben in den Ausführungen des Kollegen der JUH ist ja schon angeklungen, dass wir für den Rettungsdienst natürlich auch gesamthaft einige Aspekte der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zu berücksichtigen haben. Nichtsdestotrotz sehen wir deutliche Vorteile, insbesondere wenn wir eine Unterscheidung vornehmen bei Einsätzen aus dem Primärversorgung, Primärtransportbereich und dem Sekundäreinsatzprofil von Luftrettungsmitteln, also sprich Interhospitaltransfer, wo ja doch häufig sehr komplexe Versorgungen der Patienten im Vordergrund stehen und dort eine Abbildung in einem dem SGB V zugeordneten Abrechnungsmodell wäre aus unserer Perspektive sachgerecht.
Dankeschön. Dann komme ich noch mal auf Herrn Böttinger zurück und zwar die Frage Stärkung der Erste-Hilfe-Kompetenz auch in der Bevölkerung. Jeder von uns, weiß nicht, ob sich irgendwie jeder von uns daran erinnern kann, wann er seinen letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Aber würden Sie es befürworten, wenn es auch dazu quasi eine gesetzliche Regelung gäbe, dass es in gewissen Abständen eben eine Verpflichtung gibt, auch Erste-Hilfe aufzufrischen und auch Erste-Hilfe-Kurse zu belegen?
Vielen Dank für die Frage. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das ja das Entscheidende, wenn es um das Überleben bei der dritthäufigsten Todesursache geht, dass die Umstehenden wissen, was zu tun ist. Wir haben ja schon seit, glaube ich, 70 Jahren den Führerscheinkurs. Das kommt aus unserer Sicht viel zu spät. Man muss anfangen, bevor die Menschen in die Pubertät kommen, also nach dem Motto, was Hänschen lernt, vergisst Hans nimmer mehr. Und dann muss man das auch nicht so oft wiederholen, aber eine gewisse Wiederholungspflicht wäre schon sinnvoll. Aber man muss es aus meiner und unserer Sicht vor allen Dingen in der Schule verankern. Dann ist das wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Die Menschen wissen das, die machen das mit Begeisterung. Kinder haben einen natürlichen Altruismus. Das ist einfach großartig, wenn sie sehen, wie das geht. Und wir sind bei der Erste-Hilfe-Kompetenz in Deutschland noch nicht mal europäisches Mittelmaß. Das muss man auch mal sagen. Da sind andere Länder, die vielleicht nicht so wohlhabend sind wie wir, schon sehr viel weiter. Also da gibt es Nachholbedarf.
Gut, die restlichen 16 Sekunden schenke ich dem Abend und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich finde, das war jetzt auch noch mal ein gutes Schlusswort und ein guter Schlussappell sozusagen. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Es war jetzt, fand ich, auch noch mal sehr informativ. Und wir werden ja, so wie es aussieht, dann auch in diesem Jahr hoffentlich bald die Gelegenheit haben, noch mal in der Runde zu dann dem nächsten Gesetzentwurf hier zusammenzukommen. Und zwischenzeitlich werden wir sicherlich auch im Austausch bleiben. Also ja, wir bemühen uns sehr, dass wir da vorankommen und hoffen, dass wir das tatsächlich dieses Jahr auch nach langen Diskussionsprozessen über viele, viele Jahre auch in irgendeiner Form dann hinbekommen. Also nochmal vielen Dank, schönen Abend und alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.